Ich habe verdammt viele schlechte Erfahrungen gemacht in allen Bereichen. Ich habe verdammt viel Geld auch verbrannt. Das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben, wie davor. Nur weil es woanders funktioniert, heißt es nicht, dass es bei euch funktionieren wird. Heute Thema Influencer Marketing Learnings. Da stand 2,5 Jahre drauf. Ich habe ein paar Jahre mehr mitgebracht jetzt von Snogs Seite. Und ich würde, genau, Nico schon gesagt, wer ich bin, 2018 gestartet, gar nicht lang schnacken, war damals der zweite Festangestellte, hatte von E-Commerce gar keine Ahnung, muss ich sagen, habe davor Schokolade bei der Firma Lindt verkauft im Außendienst. Die Gründer sind Freunde von mir gewesen, kommen aus dem gleichen Heimatdorf und waren in Urlauben gemeinsam. Da hieß es, ey Yannick, hast du nicht Bock anzufangen? Und ich war so, boah, gar keine Ahnung, zocken auf Amazon, keine Erfahrung, zwar Marketing studiert, trotzdem irgendwie angefangen. Ist auch gestern Nico gesagt, ich glaube, ich war eine sehr günstige Arbeitskraft, aber eine sehr motivierte Arbeitskraft. Und so hat es irgendwie die Jahre durchgezogen. Erst Amazon Deutschland gemacht, danach den EU-Account mitgeleitet. Dann wurde ich Teamlead Sales und Marketing. Und irgendwie die letzten 2 Jahre war ich Director Sales und Marketing und habe dann irgendwie jeden Sales-Bereich verwaltet. In manchen war ich stärker, in manchen war ich schlechter. Hatte ein Team von knapp 40 Leuten im Sales. Das auch schon mal, Nico hat gesagt, externe Dienstleister, Agenturen. Bei Snogs schwirrt alles so ein bisschen rum, aber eigentlich der Kern der Mitarbeiter, auch wenn ich jetzt eine Agentur bin, ist in-house. Also das ganze Wissen, was wir bei Snogs haben, ist in 95% der Fälle in-house. Und das kann ich euch auch irgendwie nur ans Herz legen. Arbeitet gerne mit Dienstleistern, so zum Start oder ab und an als Sparringspartner. Das macht auf jeden Fall Sinn, sonst würde eine Agentur, wie ich es jetzt auch gründe, irgendwie keinen Sinn machen. Aber ich kann euch nur empfehlen, bei uns war es immer so, Wissen in-house reinholen, beziehungsweise Wissen extern reinholen und dann das Ganze in-house aufbauen, so am Ende des Tages. Was, glaube ich, die meisten, die sehen, ist dann, dass Snogs dreht halt irgendwie. Der größte Apparat von den Leuten, von den Teams ist halt Sales mit knapp 40 Leuten. Und bei manchen Bereichen war ich beispielsweise besser. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich eine Meta-Ad schalte, würde ich euch sagen, boah, ist schon ein bisschen her. Wenn ihr mich jetzt fragt zu Influencer-Marketing, da ist dann irgendwie mein Steppenpferd. Deswegen auch die Überleitung zur Gründung der eigenen Agentur, die ich letztes Jahr gegründet habe. Hab's gegründet, weil ich mal was Eigenes machen wollte, ehrlich gesagt. Und auch mal schauen, okay, kriege ich mal wirklich was vom Boden auf gestampft. Und Influencer-Marketing einfach so der Kanal, der bei Snogs in den letzten 2,5 Jahren so der beste Sales-Channel wurde, sage ich mal. Und jetzt kurz, weil Nico hat sehr viel gesprochen, ich habe vielleicht auch noch ein bisschen zu labern, deswegen, eigentlich wollte ich nur Hand heben, aber meine Frage an euch, deswegen würde ich bitten, wer von euch macht bereits Influencer-Marketing, der steht kurz auf, dass wir ein bisschen Elane reinbekommen, so ein bisschen Power, dass man so sieht, okay, es sind dann doch schon ein paar, dann wieder kurz setzen, nächste Frage ist, bei wem ist es gerade der umsatzstärkste Sales-Channel? Frage? Gerne. Also eine Frage?
Weißt du? Nee, du hast gesagt, von wem.
Ach so, okay, gut. Dann haben wir eine Person, bei wem es gerade der umsatzstärkste Sales Channel ist. Und was mir hier ganz wichtig ist, nach außen wirkt es immer so, Influencer-Marketing ist der heilige Gral und das funktioniert angeblich bei jedem. Nein, es ist nicht so. Und ich glaube, weil hier ist eine Riesengruppe und da sieht man mal, es wird nicht bei jedem funktionieren, es muss nicht bei jedem funktionieren und da kleiner Tipp, macht das, was bei euch funktioniert. Da haben wir gestern auch drüber diskutiert, wenn bei euch Meta-Ads sehr gut laufen, geht Meta-Ads all in und werdet da die absoluten Pros drin und fangt nicht nebenbei an, weil irgendjemand sagt, Influencer-Marketing ist der Shit und das müsst ihr unbedingt machen, macht das. So legt Fokus drauf, macht eins nach dem anderen, aber ja, genau. Und jetzt die nächste Frage, wer hat es bisher ausprobiert, aber schlechte Erfahrungen gemacht? Können wir kurz nochmal stehen, dann sehe ich nochmal einfach so vom... Ja, sieht man auch ein paar. Und das ist es, glaube ich, schlechte Erfahrung. Da komme ich gleich der Legende zu Fails bei Snogs. Ich habe verdammt viele schlechte Erfahrungen gemacht in allen Bereichen. Ich habe verdammt viel Geld auch verbrannt, wahrscheinlich auch sehr viel Geld erwirtschaftet, muss man sagen, bei Snogs. Was da ganz wichtig ist, wir haben irgendwie aus Fehlern immer gelernt. Und das kann ich euch auch nur als Tipp mitgeben, wie davor. Nur weil es woanders funktioniert, heißt es nicht, dass es bei euch funktionieren wird. Und wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, macht's wenn gescheit und nehmt die Fehler, die Learnings, die ihr aus den Fehlern gemacht habt, mit und macht's beim nächsten Mal besser. Ein kurzer Start vor der Agenda. Deswegen, ich wollte heute beginnen mit Fails im Influencer-Marketing bei Snogs. Das auch wieder alles, was ich heute sage, sind Erfahrungswerte irgendwie von Snogs oder Erfahrungswerte, die ich letztens in der eigenen Agentur gesammelt habe. Das muss nicht sein, dass das, was ich euch empfehle, bei euch funktioniert. Das auch Quatsch. Also, das kann helfen, dass ihr die Fehler nicht macht, aber es garantiert keinen Erfolg.
Dann habe ich schon einen Leitfaden zur Creator-Auswahl hinzugefügt. Da ist hauptsächlich auf Instagram der Fokus immer rausgepackt. Ebenso, wie skaliere ich, wenn es dann mal laufen sollte. Thema Prozessoptimierung und Briefing ist noch ein Part. Ebenso, wie erschließe ich neue Channels und Zielgruppen. Und ich habe am Ende nochmal so aktuelle Best-Performer mitgebracht aus, sag ich mal, 4 verschiedenen Kostenblöcken, unter 1.000 Euro bis über 10.000 Euro. Das sind gerade Creator, die ich gebucht habe oder wir gebucht haben, die ganz gut funktionieren. Heißt aber auch nicht, dass die bei allen Brands wieder funktionieren werden, aber da habt ihr mal so ein Gefühl und könnt die im Nachgang mal anschauen, was machen die, was ist da vielleicht spannend oder eben nicht. Und 7 ist dann die Q&A-Rückfragen. Ich habe schon gehört, anscheinend ist das so eine gelebte Kultur hier bei Ecosia, deswegen haut Fragen raus. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, die mal außerhalb des Kosmos vom Influencer-Marketing liegen. Wenn ich davon keine Ahnung habe, werde ich euch feedbacken direkt. Deswegen schreibt Fragen rein. Bin heute da, ihr könnt mich löchern. Bin auch nur noch bis zur Q&A danach noch da. Und dann muss ich nämlich los in die Heimat. Und ich würde sagen, wir starten rein. Nico hat zu mir gesagt, Yannick, ich hätte gerne viele, viele Tipps. Einfach offene Eindrücke ohne irgendeinen großen Mehrwert. Hast du okay, Nico? Ich habe ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was mitbringen. Und das sieht ja schon mal scheiße aus. Zweimal geschadet und gescheitert. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Formatierung war, aber ich nehme es mit. Unabhängig davon, ich habe es gerade gesagt, nur weil es woanders funktioniert, heißt nicht, dass es bei euch funktioniert. Damals 2018 gestartet, Amazon gemacht, danach den Online-Shop glatt gezogen und dann hieß es bei uns, aus Mannheim kommt Purelei. Purelei, den Gründern sehr gut befreundet. Alisa, Freddy, Etienne. Und bei denen war 2018, 2019, ist es halt gebrannt, Influencer-Marketing. Ja, wir dachten, ja komm, das macht voll Sinn, lass uns das auch machen. Ja, wir haben es 2019 gemacht. Wir haben halt gar keinen Umsatz gemacht. Wir dachten halt, okay, Followeranzahl, umso mehr Follower, umso teurer ist er. Ich habe mir keine KPIs angeschaut, ich habe kein TKP errechnet, ich habe kein Briefing mitgegeben. Ich dachte einfach, ja, ich mach's mal so nebenbei. Ja, aber nebenbei war nichts. So. Und deswegen habe ich vorhin auch Learnings gesagt. 2019 habe ich das gemacht. 2020 haben wir gedacht, okay, lass uns nochmal probieren. Es macht doch Sinn bei Purelei, die wachsen, wir tun uns schwer im Onlineshop. Lass nochmal Influencer-Marketing ausprobieren. Wieder zurück, ich habe gesagt, mach, wenn ihr Fehler macht, lernt daraus. Ja, ich habe nicht daraus gelernt. Hab's wieder gemacht, habe mir keine Infos von Purelei reingeholt. Ich habe mir keine TKPs errechnet. Ich habe alles Mögliche gebucht. Wir haben das nebenbei mit einer Assistenz irgendwie mal so gemacht. Kein Fokus drauf. Und da kann ich ans Herz legen, wenn ihr was macht, macht es mit Fokus und holt euch vor ein bisschen, also auf jeden Fall Wissen rein oder Werte, wie ihr angehen sollt. Am Ende des Tages sonst ist es wie bei uns. Da scheitert ihr zweimal und verbrennt erstmal viel Geld. Und dann ist es so, dann habt ihr den Kanal zweimal ausprobiert und dann denkt ihr euch, ja, mache ich das noch ein drittes Mal? Ein drittes Mal nochmal viel Geld verbrennt, muss ich ehrlich sagen. Johannes hat mir, glaube ich, viel durchgehen lassen, aber ich glaube, ein drittes Mal Geld verbrennen, hätte er mich abrasiert. Also ich glaube, da hätte er mich wirklich gefragt, was denn da falsch ist. Und erst 2021, was haben wir da gemacht? Kleiner Hack, wir haben halt jemanden eingestellt mit Expertise. Das war halt für uns ein indirekt guter Move, aber wir haben halt die Ricarda-Teammate von Purelei eingestellt, Influencer-Marketing. Und dann lief's auf einmal, weil halt klare Prozesse mitkamen und das auch so. Das Influencer-Marketing von 2021 bis jetzt heute ist auch nicht mehr zu vergleichen. Also auch da haben wir schon andere Steps. Früher hätte ich gesagt, waren wir schon top-notch. Ja, nee, waren wir nicht. Heute sage ich es wahrscheinlich, jetzt sind wir ganz top-notch. Nee, wahrscheinlich in 3 Jahren sagen wir wieder, ist Quatsch, hat sich weiterentwickelt. Dann auch noch so ein Fail, was wir hatten. Es lief dann gut an, 2021. Wir dachten, okay, Goldgräberstimmung, wir haben es geknackt, jetzt stellen wir viele Leute ein. Dann fängt's aber an. Budget pro Kopf war viel zu niedrig. Ich habe extra nicht so viel Punkte, sondern extra viel Punkte auf die Slide gepackt. Und zwar hatten wir dann, irgendwie, ich glaube, 3 Vollzeitkräfte. Im Sommer hast du dann irgendwie so ein Spend gehabt, so von so 50.000 bis 60.000 Euro. Es war irgendwie noch vertretbar. Das Problem ist, außerhalb der Saison, im Winter, im Dezember, Januar hatten wir halt so ein Spend, weil halt die Performance der ROAS runterging von 10.000 Spend. Das heißt, wir hatten 3 Vollzeitkräfte drauf sitzen auf 10.000 Euro Spend bei einem ROAS. Ich glaube, der war bei 1,2. Können euch alle ausrechnen, dass das Ding nicht funktioniert hat. Und das war auch ganz, auch ein enormer Fehler. Wir dachten, okay, es läuft ganz gut, wir können skalieren, aber auch nicht nachgedacht, saisonelle Effekte, dass die Sneaker-Socken nur im Sommer gut laufen und nicht im Winter auch im Influencer-Marketing. Haben gedacht, okay, let's go. Und dann standen wir da. Und ich war dann so da und Johannes so, Yannick, was haben wir hier gemacht? Und ich wieder, ich so, scheiße, eigentlich habe ich gedacht, wir haben es geknackt. Haben wir irgendwie auch, aber irgendwie dann doch nicht so richtig, so dass ich dann aus dem Team mit 3 Leuten da stand und wir nicht wussten, wie wir das Spend drauf bekommen. Und das ist so eine Kennzahl, die kann ich euch mitgeben. Budget pro Kopf aktuell, vielleicht eine kleine Schätzfrage. Was glaubt ihr, kann eine Person an einem Ad-Spend managen als eine Vollzeitkraft gerade bei Snox? So ungefähr, so Pi mal Daumen. Sprich, wie viel Budget kann sie verbuchen im Monat? Was glaubt ihr? Gerne. 100.000. Nicht schlecht. Das war so der erste Meilenstein, den wir hatten. Also 100.000. Bei ROAS irgendwie 1,8 war so angepeilt, dass wir da ankommen. Mittlerweile, wenn du so ein Sales-Event hast, schaffst du es auch so bis zu 200.000 Euro zu spenden. Muss man aber auch sagen, auch nur mit der Zeit. Es ist jetzt nicht wie bei Meta, dass du den Hahn heute aufdrehen kannst und morgen das Ding losläuft. Bei Influencer-Marketing brauchst du Vorlaufzeit. Und irgendwann, wenn du halt ein solides Setup hast, sagen wir mal, Nico macht Influencer-Marketing und er hat aber schon 10 Influencer, die ein Grundrauschen von einem Spend von 70.000 machen, dann geht es. Aber wenn du von heute auf morgen jemand einstellst und sagst, ja, gib mal 200.000 aus, Katastrophe. Vor allem, wenn ihr keine Daten habt. Deswegen, das war aber ein Fail. Dann falsche Produkte hatten wir gestern auch, irgendwie Product Market Fit, auch was ein USP angeht. Wir dachten, Influencer-Marketing funktioniert für jedes Produkt. Auch totaler Quatsch. So, und da kleiner Tipp, wenn in Meta-Ads was gut funktioniert, nehmt einfach die Ads davon, beziehungsweise die USPs davon und packt es mit dem Influencer mit drauf ins Briefing, weil es eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass das ganz gut ankommt. Und bewerbt jetzt nicht unbedingt Produkte mit Influencer, weil ihr denkt, ja, das könnte euer nächster Kanal werden, wenn ihr es auf Meta auch nicht schafft. Das haben wir nie hinbekommen, heißt nicht, dass ihr nicht hinbekommt, das steht außer Frage, aber da so eine Empfehlung, wenn es auf den Meta-Ads nicht gut läuft, glaubt nicht, dass es der Verkaufskanal wird für die Produkte. Und da haben wir auch enorm viel Geld verbrannt. Und ganz wichtig, jetzt kommt noch ein zweites Slide, jeder hatte eine eigene Meinung über Creator. Das heißt, da hast du irgendwie das Branding-Team, du hast Social Media, dann hast du die Influencer-Marketing-Managerin, dann hast du den CEO, jeder hat so seinem Kopf so einen Creator, wo er cool findet. Ja, das musst du irgendwie abstellen. Es gibt irgendwie so Benchmarks, wo du sagst, den Creator würde ich nicht nehmen, weil, keine Ahnung, vom Profil, vielleicht jetzt ein Jäger zum Beispiel, passt nicht zur Marke, würde ich sagen, das kannst du ausschließen. Oder jemand, der durch Tiere quält oder sowas. Also da, also muss man, es gibt ja Accounts, die, zum Beispiel hatten wir jetzt letztens einen, im Hundesegment, also fängt es ja ganz, wir haben einen Hundebereich, einen Kunde, und da ist es so, und hat der Halter gesagt, Janik, du musst mal drauf achten, wenn er den Hund, aber du siehst anhand der Stories, nicht so nice behandelt oder nicht so dieses Wir-Gefühl hat, lass es lieber weg, das ist meistens so ein Zeichen für jemanden, der mit seinen Tieren nicht so gut umgeht. Ey, nie so hundertprozentig auf dem Schirm gehabt, aber so die Red Flags definitiv erkennen, das heißt, oder wo ihr sagt, ey, passt nicht. Ein Jäger kann bei Brands passen, die in dem Bereich drin sind, bei Snorks ist unbedingt, oder jetzt krasse, ein anderer Vergleich, Trash-TV. Wenn ihr nicht trashig sein wollt, so bleibt da weg von. So, also das ist so eine Benchmark, die man setzen kann, aber am Ende des Tages hat irgendwie jeder eine eigene Meinung über Creator. Und ich weiß nicht, ob der nächste Slide noch kommt. Warte. Genau, ich nenne ihn einfach mal. Zum Beispiel 24Tim. Kennt jemand 24Tim? Kennt ihn? Auch eine Person, ich weiß nicht, den mag man oder mag man irgendwie nicht? So, du schüttelst den Kopf, du magst ihn, glaube ich, nicht. So, ich habe ihn echt kennengelernt. Super netter Typ, aber als Person, vielleicht im öffentlichen Leben, findet er nicht unbedingt Anklang. Und es gab schon Creator, danach gab es Nachrichten bei Snox, wo hieß, ey, wie könnt ihr mit dem arbeiten? Sei es von Kunden oder von anderen Creatern, weil die manchmal auch in Bubbles gegeneinander stehen. Aber deswegen, jeder hat eine eigene Meinung und wenn das, da dürft ihr keinen, legt auf KPIs, die euch setzt, Wert und nicht auf jemand persönliche Präferenz. Das ist auch ein ganz wichtiger Part. Wir dachten damals, ja okay, sage ich mal, wir haben von Purolei ein paar Best-Performer bekommen, die ich euch auch heute mit ein paar liefer. Dachten, ja, wir buchen die einfach, die werden funktionieren. Ja, nee, funktionieren nicht. Das ist so, nur weil sie woanders funktionieren, heißt es nicht, dass die bei euch funktionieren werden. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, aber es garantiert keinen Erfolg. Und Thema Skalierung nicht von heute auf morgen möglich. Ich glaube, wer Johannes Gliesch irgendwie mal ein bisschen verfolgt hat, glaubt, der weiß, der hat einen enormen Speed. Wenn was gut läuft, sagt der Johannes, ey, lass nochmal 100.000 mehr spenden. Und das wollte auch im Influencer-Marketing. Das Problem ist nur, 100.000 mehr spenden, was ich gesagt habe, bei Meta kriegst du das irgendwie hin. Bei Influencer musst du ein Outreach machen. Du musst erstmal ein Research, da musst du die kontaktieren, da musst du verhandeln. Das dauert irgendwie 4 bis 6 Wochen. Und dann, wenn dein monatliches Budget sonst bei, sag ich mal, 100.000 liegt und du willst das doppelte Budget spenden, erhöhst du einfach das Risiko. Einfach um 50%, also um 100, dass es schlechter laufen kann. Deswegen da auch Empfehlung, ey, mach das nicht, bringt auch dein, also das eigene Team nicht in Zugzwang, weil dann müssen sie schnell was buchen, mach das lieber kontinuierlich, step by step nachhaltig. Glaube ich, würde ich in allen Sales-Bereichen sagen. Und dann hier langfristige Verträge können problematisch sein werden. Auch so ein schmaler Grat. Wir hatten damals, ich glaube, ich kann den Namen nennen, Sarah Lombardi oder Sarah Engels gebucht. Gebucht und die hat über 20.000 gekostet. hat super gut performt. Und das war dann so für uns so, damals, du hast 50.000 Spend, 20.000 ein Creator, mach dir ein Dreier-ROAS. Oh, lass die immer buchen, macht total viel Sinn, reißt dir alles in die Höhe. Ja, war im Kopf drin, weil dann dachte ich so, sicherst du den Creator, sicherst du den Preis. Es kann von Vorteil sein. Haben wir gemacht, wir haben uns gedacht, okay, machen wir einen Jahresvertrag, 4 Postings, einmal pro Quartal. Die nächste Kooperation war dann kein Dreier mehr, die nächste war dann halt ein 1-1er. Wenn du dann 20.000 spendest bei einem 50.000 und dann nur ein 1-1er kommt und dein Ziel 2 ist, tut schon mal sehr weh. Das heißt, es ist ein Problem. Wir gedacht, okay, vielleicht war es nur Pech, die erste Kooperation war doch gut, weil normalerweise wird es eventuell besser. Nochmal eine Kooperation geplant, da war es eben 0,4er ROAS. Und dann sitzt du da und denkst dir so, scheiße, ich erreiche meine Ziele nicht, ich bin unprofitabel und hinterfragst auch das komplette Konstrukt, weil der komplette Bereich auf einmal dann nicht gut dasteht. Und dann hattest du einen Vertrag, wo du genau wusstest, oh scheiße, und auch in der Wintersaison nochmal 20.000 ausgeben, wo eh nur eigentlich 10.000 Spend sind, wir aber dachten, das wird ja laufen, ist schwierig. Und da musst du vorsichtig sein, wen du wie buchst. Es kann aber auch unfassbar gut sein, weil du den Preis, sie wächst extrem stark von Follower, von den Storyviews, und dann hast du halt einen günstigen Preis eingekauft mit mehr Reach. Kann von Vorteil sein, aber kann auch von Nachteil sein. Wir hatten das Glück, dass wir dann vom Management und Co., die haben gesagt, wir können es entschlacken und nach hinten ziehen. Das heißt, wir haben irgendwie aus einem Jahresvertrag irgendwie fast 2 dann gemacht. Und dann lief es auch irgendwann wieder, aber deswegen langfristige Verträge haben wir auch ein, zwei Mal, boah, echt, ja, haben wir Fehler gemacht, und ich dachte im Kopf, geile Idee, aber na, weiß ich bis heute nicht so ganz genau. Bitte.
Habt ihr rausgefunden, warum das nicht funktioniert hat, warum das so stark runtergegangen ist?
Es ist schwierig zu pauschalisieren. Es war schon ein bisschen geschuldet, dass wir das Thema, dass wir beim ersten hatten wir halt genau in der Hauptsaison gesagt, okay, es macht voll Sinn, Füßlinge in dem Sommer zu werben, weil es einfach gut läuft, weil wir ein gutes Grundrauschen haben. Da ist gelaufen. Beim zweiten Mal dachten wir, ah ja, wir brauchen ein bisschen was Neues, weil 3 Monate später, die kann ja nicht nochmal Füßlinge bewerben. Dann bewirbst du halt mal lange Socken. Ja, lange Socken drehen sich dann halt auch nicht. Parallel hatte sie auch das, würde ich jetzt mal behaupten, dass du auch mal Schwankungen hast mit den Story Reach oder jetzt gerade mal ein bisschen negativer unterwegs oder ein bisschen positiver. Aber wir haben falsche Produkte ausgewählt, falscher Zeitpunkt. War schwer zu pauschalisieren. Wir standen auf jeden Fall da und dachten nur so, scheiße. So, was machen wir jetzt? Hoffst du, hat die Frage beantwortet. Ich habe hier nochmal einen Leitfaden, Creator-Auswahl mitgebracht. Wir scheren auch alle Slides später. Ist ein bisschen mehr Text. Das ist jetzt rein auf Instagram. Ich wollte aber ein bisschen was mitgeben, dass ihr schauen könnt, okay, was machst du so ungefähr? Ich kann nur empfehlen, ich nutze immer ein Tool zum Research. Ich nutze Storyclash, das ist keine Werbung für Storyclash, ich mag das Tool einfach, es gibt weiß Gott wie viele Tools, könnt ihr nutzen, was ihr möchtet. Die Slides, wenn ihr shared die, oder? Alle, Nico? Achso, okay. Und da ist es ganz wichtig, wenn ihr ein Tool nutzt, achtet auf gewisse KPIs. Die ersten 2 KPIs, die ins Auge stechen, ist eine Engagement-Rate. Das sind auch alles so ein bisschen Benchmarks. Sie soll irgendwie bei 1% liegen. Wenn du eine Engagement-Rate hast von 0,02%, dann weißt du, der Account, da bewegt sich halt wenig, da ist keine Community und nichts. Des Weiteren kann es aber zum Beispiel sein, haben wir Creator, Chilalin, glaube ich, hat eine Engagement-Rate von 0,5%. Aber fuck, die hat so viele Performance-Brands und du kriegst sie für einen guten TKP und die reißt dir das Ding immer ab. Also es ist auch extrem schwierig, so eine Kennzahl zu nennen, anhand der dich irgendwie richten sollst. Genauso Thema Follower-Growth. Eigentlich müsstest du sagen, jeder Account, der irgendwie nicht wächst oder vor allem der Account, der sinkt, lasse ich irgendwie raus. Weil du denken müsst, ja, dann gehen die Follower gerade weg, aber auch nicht stimmig. Es gibt aber so eine kleine Tendenz ab. Was der wichtige Part ist, und deswegen mag ich Storyclash, ist, du kannst die Verteilung der Brand Collaboration sehen. Was heißt das? Du siehst dann, mit wem hat 24 Tim gearbeitet, mit wem hat Chilalin gearbeitet, mit wem hat Sarah Engels gearbeitet. Das siehst, letzten anderthalb Jahre siehst du, wann, wo, von wem gebucht wurde. Und wenn du dann, beispielsweise wie jetzt hier, im letzten halben Jahr so D2C-Partner hat wie Snox, Lessoness, Emma, Koro, Monotrition, ESN und Co. und die regelmäßig gebucht wird, dann weißt du, dass sie eine gewisse Grundperformance an den Tag legt, im besten Fall. Es garantiert auch wieder nicht den Erfolg, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, weil die Brands, die im D2C-Bereich, ihr kennst, da muss Geld bei rumkommen. Du kannst nicht nur für Branding buchen. So, das heißt, das kannst du ganz geil sehen in dem Tool. Deswegen mag ich es. Und dann auch nochmal ein Tipp ist, so Content anschauen. Beiträge, Reels, Story, das siehst du auch mit dem Tool, in welchen Abständen macht sie Stories? Macht sie Daily Stories? Wenn ja, was sind es für Stories? Zeigt sie täglich, wenn ihr jetzt ein Gesichtspflegeprodukt habt Und sie zeigt aber nie ihr Gesicht, sondern macht immer ein Bild vom Spiegel quasi, einfach nur, dass man das Gesicht nicht sieht. Ja, dann würde ich sagen, nicht der passende Account einfach vom, oder spricht sie nie in die Kamera. So, aber ihr müsst das Produkt erklären. So, dann ist es auch wieder schwierig. Es kann einer von 100 Accounts vielleicht da funktionieren, aber schaut euch das wirklich an, wie, wenn sie einmal alle 3 Wochen eine Story macht oder wirklich mal länger, ja, dann lass sie weg. So, da muss eine Frequenz dran sein, da muss eine Community dabei sein. Deswegen, das kann ich nur empfehlen. Und das siehst du alles schön in Story Clash. Und da auch kleiner Hack, ich weiß nicht, es wird aufgenommen, egal, ich sag's trotzdem. Bei den ganzen Tool-Anbietern, macht einfach mal einen Probemonat aus. Der kostet euch nichts, der Probemonat. Und wenn ihr es dann wieder kündigt, dann ist doch völlig in Ordnung. Und ihr könnt da einen Monat mal for free nutzen. Guckt euch möglichst mal die KPIs an. Und dann seht ihr, ob das was ist, und macht's aber gescheit. So, es ist ein Win-Win für alle. Wenn es dann gut ist, dann werdet ihr das Tool ja weiterhin nutzen. So, und denn für den Tool-Anbieter ist kein Abbruch und ihr habt eine bessere Datengrundlage. Bitte. Ich mach dir eine Intro. Wenn wir jetzt alle Intros machen, glaube ich, killen die mich, aber das kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin. Wir kriegen da auch mit damit. Ich würde es nicht ab, also schließt nichts ab, vorab, bevor der Account nicht läuft. Also da gibt es genug. Okay. Dann war es vielleicht ein falscher Tipp, aber eigentlich hatte ich jetzt schon ein paar, bei denen es quasi war, dass wir einen Probemonat bekommen haben. Da kann ich auch gerne Intros machen und ich glaube auch Nico vielleicht was wir mit aufnehmen könnt, weil die sind schon dran interessiert. Das macht ja auch für die Sinn, dass ihr mit Ecosa vielleicht so einen Deal macht darüber, wo dann gegebenenfalls mal Probemonat rumkommt, dann mache ich da mal ein Intro, weil dann könnt ihr das for free nutzen und antesten. Und wenn es dann läuft, dann geht da, schließt was ab. Davor macht auf gar keinen Fall irgendwie 12-Monats-Verträge. So, das bleibt davon weg. Deswegen, aber ich kann dir gerne Intro machen, jetzt gefragt, oder ich gehe auch mit dir, Nico, was wir mal machen könnten. Da ist der Draht ganz in Ordnung, würde ich sagen, von meiner Seite aus, aber es wird nur für die Sinn machen. Genau. Dann hier auch ganz wichtig, hatte ich mit Nico auch nochmal ein paar KPIs. Wenn ihr denn den Creator ausgewählt habt, weil ihr sagt, er hat ein gutes Match, dann achtet bitte auf folgende Dinge. Lasst euch Insights der letzten 7 Tage schicken. Geht nicht hin und oftmals kriegst du vom Management oder Creatern eine PDF-Datei geschickt. Wer von euch kennt's und hat mal eine PDF-Datei aufgesetzt, ich glaube außer bei Ecosa, die regelmäßig aktualisieren, ich kenne PDF-Dateien, die sind ein Jahr alt. Und natürlich packst du in die PDF-Dateien ja die besten Daten rein. Du packst die schönsten Daten rein, deswegen ganz wichtig, lasst euch die letzten Insights der letzten 7 Tage schicken und da muss rein Storyviews, Linkklicks, Länderverteilung, Geschlechterverteilung. Warum genau die KPIs? Weil du anhand dessen abwägen kannst, okay, Storyviews benutzt du in Berechnung auf Basis des TKPs. Du siehst dann, okay, du erreichst 20.000 Leute, die wollen aber dafür 8.000 Euro. Steht ihm kein Verhältnis, der TKP ist viel zu hoch. Das heißt, aber das ist genau das, woran du siehst, letzten 7 Tage, du buchst ein Booking für in 3 Wochen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Wenn du aber eine PDF-Datei hast mit Zahlen, die irgendwie ein halbes Jahr alt sind, zahlst du für irgendwas, was vielleicht gar nicht mehr relevant ist. Und da möchte ich keinem was Böses, aber natürlich schmückst du es einfach, die PDF-Datei schöner, deswegen letzten 7 Tage. Geschlechterverteilung einfach anzuschauen, okay, wie ist weibliche Zielgruppe, da kann ich nur sagen, Männerprodukte hatten wir auch gestern, Skinbro beispielsweise, ey, es ist verdammt schwierig, so, es ist verdammt schwer, da passende, gute Creator zu finden und den besten Fall haben wir, wenn irgendwie, ey, mindestens irgendwie 70% Frauen sind, mindestens 70% Dach, da auch Dach ganz wichtig, oftmals haben Creator durch irgendwelche Reels enorm viel Reichweite, enorm viel Follower, aber die sind halt dann quasi nicht auch eurer Zielgruppe. Ihr verkauft gar nicht in Spanien, ihr verkauft nicht in Italien, bringt's euch auch nichts. Dementsprechend Dachanteil immer sehr wichtig. Dann ebenso Linkklicks. Wenn ihr seht, okay, die packt jedes Mal was in den Linkklicks mit Links rein, aber da sind halt nie Klicks. Müsst ihr natürlich nochmal challengen, wenn es jetzt irgendwie ein Linkklick ist, der auch gar nicht dazu passt oder irgendwie nicht bewerten. Nach oben, nach unten, müsst ihr einfach anschauen, was wurde beworben. Aber das ist enorm wichtig. Und wie schon gesagt, Storyviews, das war bei uns der größte Fehler, den wir damals hatten. Wir haben einfach nur, ja, wir haben bezahlt, was sie uns gefühlt gesagt haben. Und den Part habe ich gar nicht mit aufgenommen, ist verhandeln. Verhandelt. Also definitiv verhandeln mit den Creator oder mit den Managements. Das ist key. Beide Seiten setzen irgendwie immer sehr, die anderen setzen sehr oben an und du sehr unten. Das heißt, verhandelt. Also verhandelt definitiv, das ist essentiell. Und nochmal gesagt, wichtig, Ausnahmen möglich, wenn man von der Performance überzeugt ist. Ansonsten gerne auch eine zweite Meinung einholen. Hab zwar vorhin gesagt, persönliche Präferenzen, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt einen Creator habt, und das hatten wir im Influencer-Marketing auch, dann ist es so, dass eine Person, wenn mein Nico folgt jetzt dem Jan Schlappen jeden Tag und der ist davon überzeugt, dass es ein geiler Typ ist und dran glaubt, die KPI stimmen grob, ey, dann buch. Manchmal ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Wenn die anderen KPI stimmen, dann nimmst du die Person mit dazu. Dann habe ich hier aufgeschrieben, wie skaliere ich? Der ist ein bisschen oberflächlicher und recht simpel jetzt genannt, die richtigen Influencer, Nische und Channel finden. Da auch. Meine Empfehlung ist, erstmal zu checken, okay, was ist denn euer Zielgruppe, was ist denn euer Kunde? Wer ist denn eure Zielgruppe? Dann zu schauen, okay, wer passt denn ungefähr als Typ zu eurer Zielgruppe und hat im besten Fall dann, wenn ihr mal angefragt, ähnliche Insights. Dann auch, in welcher Nische? Umso nischiger, manchmal umso geiler, aber umso schwieriger von der Skalierung, muss man einfach sagen. Wenn ihr jetzt in der Nische Hundefutterbereich drin seid, eigentlich ganz geil, weil du nur auf Leute mit Hund gehst oder mit Haustier sozusagen. Das Problem ist aber, da sind schon viele Wettbewerber mit drin. Das heißt, irgendwann ist die Anzahl der passenden Creator niedrig, nicht mehr so viel da und du hast sehr viel Wettbewerb. Aber es ist essentiell, dass ihr für euch die richtigen Influencer findet und eine passende Nische und auch Thema Channel. Channel können auch ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel haben wir einen Fall, der macht Angelzubehör. Ich würde euch empfehlen, macht keinen TikTok. Ich habe keine guten Erfahrungen mit TikTok gemacht und würde euch sagen, ist schwierig, da einen Performance-Channel draus zu machen. So, er ist einfach schwierig, weil wenn du jemanden buchst, du weißt nicht, wie viel Reichweite die Stories, der Post bekommt, du kannst es schlecht machen. Also es ist einfach schwieriger. Aber wir haben bei dem Angelbereich haben wir TikTok Live Creator. Warum ist das ganz spannend? Weil den Leuten einfach 200 Leute, dem Nico, dass ich heute aufnehme, gucken halt irgendwie 200 Leute zu, wie er angelt. Und wenn damit deiner Angel da was rausgeholt wird, ein Fisch, ist es ja der beste Proof of Concept, den du irgendwie haben kannst. Das heißt, das kann nicht schlecht sein. Ansonsten würde ich aber sagen, wenn ihr ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt habt, dann geht auf YouTube, so gegebenenfalls. Wenn ihr irgendwie auf dem Gaming-Bereich seid, macht wahrscheinlich Twitch viel Sinn. Ansonsten kann ich, wo wir irgendwie, ich glaube, 90% gebucht haben oder irgendwie jetzt auch ich mit Agentur buche, ist Instagram und sind Stories. Fangt da auch nicht an, sag ich mal, einen Feed-Post zu buchen oder irgendwie ein Reel. Es ist schwierig vom Bemessen und auch einfach, ja, ist einfach teuer und ich weiß, da kommt wenig Performance mit. Es kann mal sein, kann ich aber nicht empfehlen. Dann auch ganz wichtig, Prozesse automatisieren und standardisieren. Das hat irgendwie Nico auch gesagt mit Creative. Das gleiche gilt auch für, sag ich mal, Influencer-Marketing. Weil wenn du dann anfängst, den ganzen Outreach für die einzelnen Creator zu machen, ist ein enormer Aufwand, das Ganze zu handeln. Deswegen, dafür gibt's auch Tools. Da komme ich gleich nochmal dazu. Thema Teamstruktur, Budget pro Kopf steigern, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ihr könnt es auch, mit einer Person, die im Social-Media-Bereich ist, der mir was an die Hand gibt und die ein bisschen Kappe habt, könnt ihr das auch antesten. Also da müsst ihr nicht jetzt eine Agentur dazu und da müsst ihr nicht sofort jemanden Vollzeit einstellen. So, das ist so am Ende des Tages, was eure Wirtschaftssituation hergibt. Wenn ihr es richtig machen wollt, dann stellt ihr lieber gleich einen Experten mit ein, holt einen Experten eine Agentur, aber ihr könnt es auch irgendwie in-house machen. Wichtig ist nur, stellt nicht zu viele Leute auf einmal gleich ein, weil das Budget pro Kopf, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und dann auch ein Thema Posting-Frequenz. Ich habe vorhin gesagt, Füßlinge, wir dachten, okay, alle 3 Monate, macht keinen Sinn. Ja, doch, macht Sinn. So, es geht. So, und es kann bei Produkten, Nahrungsergänzungsmittel, kannst du daily gefühlt, also was heißt gefühlt, du kannst daily posten lassen, du kannst ja daily buchen. So, bei Socken könntest du jetzt nicht daily buchen. Du könntest auch nicht jede Woche wahrscheinlich, aber so alle 2 Monate geht schon. Das wird schon hinhauen. Und da auch einfach schauen, okay, wie ist bei euch denn die Frequenz? Wann kauft der Kunde denn wieder? Und wenn ihr bedenkt, dass irgendwie eine Story-Reichweite bei einem Creator, wo ihr sagt, das passt, mit 10.000 sind und da kaufen irgendwie 50 Leute ein und ihr seid schon profitabel, habt ihr immer noch fucking 9.950 Leute, die eventuell irgendwie kaufen könnten und die einfach nur öfters frequentiert werden müssen. Das heißt, da auch ganz wichtig, um skalieren zu können, ist es aber auch schwierig, wenn ihr ein Produkt habt, was irgendwie, keine Ahnung, 2.000 Euro kostet und dann halt jetzt eine Couch oder so und dann du einmal eigentlich ein Placement buchst. Also das macht's problematischer, aber das ist auf jeden Fall ein Hebel, wie ihr mehr PS reinbekommt. Ich merke, meine Formatierung, die hält sich in Grenzen. Bestselling-Produkte, du lachst, ich werde mit Amelie sprechen, wo da der Fehler ist, der bei mir lag. Bestselling-Produkte, was meine ich damit, was ich vorhin schon gesagt habe, bewerbt die Bestseller und nämlich keine Randprodukte, weil das macht euch das Leben nur schwer und ihr betrachtet den Channel falsch. weitere Plattformen erschließen, auch recht simple Sache auf den ersten Blick, weil wenn ihr einen Creator, oftmals haben die Creator, der auf Instagram recht groß ist, hat auch einen YouTube-Kanal. Dann bucht ihn auch mal auf YouTube. Wenn ihr wisst, der performt auf Instagram gut, bucht ihn auch auf YouTube. Macht es natürlich wieder richtig mit dem klaren Vorgehen. Aber, und das ist so der einfachste Zweig, der ist noch ein bisschen schwieriger ist, wenn ihr keinen Creator habt, der schon auf einem anderen Channel ist, dann müsst ihr halt neu unterwegs sein. Ihr wisst, Nische, jetzt Rettungssanitäter beispielsweise, funktioniert auf Instagram gut, ihr dann sucht auch auf YouTube, wenn jemand da im Rettungssanitäterbereich unterwegs ist und bucht die Person ein. Dann haben wir noch Fokus auf eine gute langfristige Partnerschaft mit den Creatern. Das ist auch irgendwie was, was oft irgendwie nicht so, es wird irgendwie vermittelt, aber es wird nicht gelebt. Ich kann euch nur empfehlen, das sind auch alles nur Menschen und umso, man kennt es, umso besser ihr eine Beziehung habt mit dem Creator, einem Management. Das wird euch helfen. Das wird euch helfen hinten raus. Und genau aus dem Grund hat Snox irgendwann gesagt, okay, wir machen Events. Also eigentlich haben wir es gemacht, weil wir wussten, Purolei hat es gemacht und es soll gut funktionieren, muss man sagen. Purolei, ja. Und in dem Jahr, als ich gesagt habe, wir machen Events, hat Purolei eingestampft. Und ich dachte mir so, scheiße, das könnte ein Zeichen sein, dass wieder nicht so irgendwas läuft, vielleicht im Markt falsch. Aber wir dachten uns, hey, hör zu, wir buchen, wir packen alle unsere Best Performer irgendwie, laden aufs Event ein, machen ein geiles Event zu einem Sale. Einfach, dass die mal uns kennenlernen und mal verstehen, da war auch sehr wichtig, dass vom Team Leute da sind. Ich meine, heute ähnlich wie bei Ecosa, so dass das Team da ist, dass ihr seht, okay, wer ist denn da? Weil du buchst zwar eine Person und bezahlst dafür, aber dahinter stecken Menschen und es ist ganz wichtig, Creator gehen die Extrameile für dich und sind bereit, vom Preis entgegenzukommen, mach mal eine Extra-Story, wenn sie das Produkt feiern und auch als Brand die Brand feiern. Und das ist oft, zählt sie nicht nur als einfach so, ihr bucht die und gut ist, sondern versucht miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und ich glaube, das ist irgendwie so allgemein die Message, die ich so mitgeben kann. Und auch hier nochmal stetiges Testing, beispielsweise 10% vom Monthly-Budget. Dass ihr immer wieder versucht, eine neue Nische anzutesten, einen neuen Channel, weil sonst bleibt die immer, und da haben einige Brands ein Problem, die sind ja immer in der gleichen Bubble, in der gleichen Nische, die erweitern. Und irgendwann hast du halt den Punkt, die Posting-Frequenz passt zwar, der ROAS geht nach unten oder hältst schon mehr als irgendwie noch gleich, aber du bespielst halt nur noch, du machst halt keine Neukundengewinnung mehr. Du hast nur noch Bestandskunden, hast dann irgendwie 30% Umsätze nur über Bestandskunden, beziehungsweise 30% Neukundenquote, das ist halt scheiße. Und dann bist du da und denkst so, okay, wie skaliere ich da jetzt wieder? Und da kann ich nur empfehlen, über allem testet Step by Step neue Nischen, neue Creator. Macht aber nicht so eine große Welt, sondern macht einen kleinen Anteil vom Budget auf Creator, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht, das reißt mich nicht in Ruin, aber das könnte man mitnehmen. Genau, dann die Frage nochmal, nutzt ihr bereits Tool für Influencer-Marketing? Wenn ja, welche? Ich habe gehört, man hat Call mit Storyclash gehabt. Hat denn jemand bisher Tools im Einsatz? Hat jemand sonst nochmal Tools im Einsatz gehabt? Okay, dann machen wir direkt weiter. Dann. Und zwar, Prozesse optimieren und Briefing. Was die Tools angeht, und da auch, ich spreche nur aus den Erfahrungen, die Tools, die ich nutze, wir genutzt haben, die für uns ganz gut waren, war einmal Storyclash für den Research und Links dafür die Automatisierung der E-Mails. Da habe ich auch gleich nochmal Beispiele mitgebracht, dass ihr seht, was wir damit gemacht haben. Und das brauchst du irgendwann, sage ich mal, einfach, wenn du ein gewisses Grundrauschen erzeugen willst oder auch einfach bewegst. Dann ist es nicht mehr möglich, dass du einfach mal so nebenbei jemanden anschreibst und sonst irgendwas. Und sonst schaffst du keine 200k zu spenden oder 100. So, das heißt, du brauchst irgendein Tool, das dich supportet. Genau, Storyclash habe ich schon hinzugepackt. Ich habe jetzt mal noch hier. Ich mach das mit den Punkten, Kirin. Mein innerer Monk. Nee, und zwar links da. Was ist da? Ich habe mal ein paar Screenshots mitgenommen für verschiedene Automatisierungen. Und zwar seht ihr, hier steht jetzt Q1 Sale, YouTube Video plus 2 Instagram Story Reminder, Instagram Story plus Reminder plus Podcast, YouTube Video plus Instagram Story plus Reminder plus Podcast. Das klingt jetzt erstmal viel, aber was meine ich damit? Das heißt, du siehst, es kann mal sein, dass du einen Creator gebucht hast auch für eine Instagram Story, für einen Reminder, der hat auch noch gleichzeitig einen Podcast und ein YouTube-Video. Das kann sein und dafür brauchst du ein Briefing. Und das, den nicht automatisiert durchschicken zu können, ist einfach scheiße. So, und auch von den Codes-Thematiken. Oder das klassische ist Instagram-Story und Reminder und dann hast du dir halt hier wie so rechts so einzelne Fenster gebaut, sag ich mal, wo du dann genau weißt, da packst du in die Kampagne den Creator rein, beziehungsweise die Creator und kannst mit einem Klick alle anderen anschreiben. Und hast dann nicht den Stress, dass du alle E-Mails einzeln versenden musst und hast dann für verschiedene Szenarien, halt wie Instagram Story plus Reminder plus Podcast, dann einzelne Vorgaben, einzelne Briefings hinterlegt, how to invoice, dann ist es einmal so einem guten Prozess. Und genau auf der nächsten Slide ist es zum Beispiel auch, wenn Insights falsches Format, und zwar lässt du dir auch nach den Kooperationen die Insights schicken von den Creator, dass du es abgleichen kannst, wenn du siehst, sei es dies gut oder schlecht, frag die Insights an, um zu sehen, okay, haben wir das erreicht, was wir verhandelt haben? Haben wir 10.000 Storyviews gehabt oder hatten wir nur 5.000? Enorm, enorm wichtig zu sehen und auch für dich zu challengen. Und das kannst du auch automatisiert anfragen lassen, dann genauso gut, okay, wenn es falsche Format ist, sprich, er hat irgendwie Sachen nicht mitgeschickt, die halt noch fehlen. Auch vorformulierte Nachricht, dass nicht jedes Mal neu gemacht werden muss. Und das ist Unterschiede zu ans Management, Influencer, je nachdem, wenn es geht. Dann gibt es noch ein Briefing für die Influencer, die auf Provisionsbasis arbeiten. Es gibt dann, sag ich mal, noch einen Link für die Produktwünsche, dass sie es eintragen können. Und das ist was, was du irgendwie automatisieren kannst und auch solltest in Zukunft, dass du da mehr PS auf die Straße bekommst. Genau, dann habe ich nochmal Briefing. Jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Und zwar Briefing. Was gehört alles in ein optimales Briefing? Ich habe versucht, das mal bei keinem Fakten einzuteilen, war, es muss eine Storyline zur Brand hinzukommen. Und da kann ich schon empfehlen, ich glaube, viele von euch haben eine schöne Gründerstory im besten Fall und die würde ich mitspielen. So emotionalisiert das Ganze, packt sie mit rein. Und da letzten Fall, das ging um Spielsofas und da waren die Gründer, haben es gegründet, einfach nur, weil sie, die haben Zwillinge, sind Family und hatten Bock, irgendwie da was zu machen, wollten das Produkt nicht für sonst irgendwie 600 Euro einkaufen, haben gesagt, die zu sie Bereich, okay, wir launchen das günstiger, wir machen das. Und das war irgendwie so eine schöne Storyline, wie auch der Prozess war von, wie lange sie gebraucht haben von der Entwicklung. Packt das irgendwie mit rein, auch wenn es nicht jeder Creator immer lesen wird. So, das muss man auch sagen. Aber es gibt trotzdem irgendwie einen Berührungspunkt. Genauso gut die Go's und No-Go's mit reinpacken, so, wenn ihr zum Beispiel Sachen dürfen nicht gesagt werden oder irgendwelche Claims müssen mit rein, packt sie mit drauf, so, macht die mit rein. Dann Fokusprodukt. Oftmals ist es so, kommt aufs Produkt drauf an, aber bei Socken mal so, du hast trotzdem irgendwie 3 verschiedene Produkte mitgeschickt. So. Aber dann musst du klar vorgeben, bewerb das Fokusprodukt, das muss im Vordergrund stehen. Der Creator ist oftmals so, der sagt, er macht eine Kooperation, dann gibst du ihm ein Produkt vor, aber will trotzdem noch 2 andere. Und dann kann es mal sein, dass er die anderen 2 dann halt auf den Fokus legt, aber du die halt eigentlich gar nicht da haben willst, weil die nicht gut laufen. So, das, klares Fokusprodukt und vorhin habe ich es gesagt mit den Produktfeatures und USPs, so packt sie mit rein. Wenn bei den Sneakersocken Invisible war, rutscht nicht von der Ferse. So packt das mit rein. So sagt, das soll das Du sein, das Go sein, was er erwähnen soll. Und gibt dem Creator in einer gewissen Art und Weise Storyline-Ansätze mit. Was meine ich damit? Ihr sollt ihm nicht vorschreiben, so ein Skript, aber ihr könnt ihm auf jeden Fall sagen, wie er ein bisschen reinstarten kann. So, sag Storyline irgendwie, ich habe schon immer das Problem. Im besten Fall so ein Problemlösungsansatz, den ihr wählen könnt. Auch wieder, was sind eure Verkaufs? Wie überlegt ihr euch, Meta-Ads zu machen? Da auch, so macht Sinn, einen Problemlösungsansatz mit reinzunehmen. Emotionalisierung oder ich habe lang danach gesucht. Oder ihr könnt zum Beispiel, auch ganz smart, könnt ihr hingehen, okay, und sagen, hör zu, mach zuerst eine Community-Umfrage. Wer hat denn das Problem oder kennt das Produkt jemand? Oder dann blendest du zum Beispiel, das ist ein bisschen tricky, kannst du auch machen, kann ich Nico vorschreiben und Nico, ey, Nico, was machst du denn mit den Füßlingen, die von der Ferse rutschen? Dann blendet Nico das ein und sagt, ey, ich habe die perfekten Socken. Also ein bisschen die Storyline aufziehen und das Problem so schildern zu können, ist manchmal ein bisschen tricky, aber du musst sie auch irgendwie verkaufen können. Und wichtig, lass den Creator auch kreativen Spielraum, überdenkt nicht alles. Gebt denen auf jeden Fall kein vorgeschriebenes Skript durch. So. Kann ich nicht empfehlen. Vielleicht kann es irgendwo funktionieren, aber der Creator ist ja so, die Leute folgen der Person, weil sie so ist, wie sie ist. Und nicht, weil dann irgendjemand, und die Creator, die Community wird merken, wenn der irgendwas macht, was er sonst nie macht. So, oder irgendwie so ganz komisch spricht, das wird nicht passen. Und ich habe hier mal so eine Storyline mitgebracht aus einem Beispielbriefing, wie wir so vorgegangen sind. Und zwar hast du hier, wenn du eine Instagram-Story buchst bei einem Creator mit Reminder, läuft es so ab, dass du dann in der Regel 3-4 Sequenzen hast, plus beim Reminder ist es eine Sequenz. Was machen wir? Sequenz 1 ist so der perfekte Einstieg, was ich gesagt habe, so von der Storyline, es soll authentisch wie möglich sein. Sequenz 2 ist so, du stellst das Lieblingsprodukt vor, nennst die Besonderheiten, die da sind. Und Sequenz 3 kannst du entweder hingehen und stellst einen zweiten Bestseller vor oder du zeigst das Produkt einfach mal getragen in der Anwendung. Das auch wieder, wenn ihr ein Produkt habt, das in der Anwendung gezeigt werden muss, dann müsst ihr darauf bestehen, dass es auch zeigt. Ich hatte dann auch den Fall schon, es war ein Anzug, wir hatten für eine Brand, es geht um Anzüge und da hat der Creator halt einfach nur das Jackett gezeigt aber, und nicht das Hemd drunter, ein T-Shirt drunter gehabt, hat aber ein Hemd und eine Hose gehabt. Ja, ja, das fehlt halt leider Gottes so. Du zeigst das, was wir haben und gehen das Ganze und im besten Fall in Sequenz 4 kommt dieser klassische Call to Action, Rabattcode. Da kann ich euch auch sagen, packt einen Rabattcode mit dazu. Ohne Rabattcode, Nico hat es auch vorhin beim Tracking gesagt, ey, es ist verdammt schwierig und ohne Rabattcode ist auch Influencer-Marketing, ey, sau schwer. Und sind zum Beispiel, was wir jetzt auch nicht mehr annehmen, wenn wir ohne Rabattcodes machen, kriegen wir nicht auf einem geilen Scale hin, muss ich einfach fairerweise sagen. Kann auch möglich sein, aber startet zumindest mal mit 10% oder so, die auch im E-Mail-Newsletter am Start werden, wenn sich da jemand anmeldet. Gebt da 10%, macht einen UTM-Link und da Best-Practice-Empfehlung ist quasi Story plus Reminder. Reminder ist dann nochmal irgendwie 3-4 Tage später oder wenn ihr wisst, irgendwie bei euch kauft der Kunde innerhalb von 14 Tagen definitiv wieder ein, macht ihr die Reminder-Story nach 14 Tagen. So, wenn ihr wisst, der Kunde kauft irgendwie nach 4 Tagen wieder ein, macht die nach 4 Tagen. Wenn ihr Daten nicht habt, könnt ihr trotzdem spielen, weiteren Touchpoint, ich würde es nicht zu lange ziehen, kann es aber nur empfehlen und dann muss da quasi auch rein Produkt getragen, Link und Code, zack, das ist so, sag ich mal, perfektes Briefing. Ich habe hier nochmal ein Praxisbeispiel, so einfach mal, dass ihr versteht, okay, was machen wir? Wir machen einmal sozusagen den Full Service und einmal auch, wenn jetzt eine Brand kommt, es ist gerade der Stand im Rucksackbereich, ist eine Brand, die waren nicht zufrieden mit ihrer aktuellen Performance. Und die haben eigentlich recht ähnliche Fehler gemacht. Deswegen, Influencer-Marketing ist keine Raketenwissenschaft. Muss ich einfach sagen. Also da gibt's deutlich schwieriger Bereiche, so, aber du musst wissen und verstehen und Verständnis dafür schaffen und es einfach ernst nehmen. Und was war da der Stand? Die hatten ein kleines Influencer-Marketing-Team und mittlere 5-stellige Budgets pro Monat. Und da habe ich euch mal einfach mal aufgeschrieben, was wir gemacht haben. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach mal geguckt, okay, was haben die denn bisher gebucht? So, ganz simpel, einfach wieder, was ich vorhin gesagt habe, ihr testet was, lernt da draus. Mal gesehen, okay, was lief gut, was lief schlecht, welche Produkte wurden beworben und gekauft. Dann auch geguckt, okay, was haben sie aktuell für Prozesse? Zum Beispiel haben sie Links da gehabt, die Brand. Die haben aber Links dafür nichts genutzt. Die hatten einfach Links da, die hatten ein Tool, irgendwie im Wert von 600 Euro im Monat, aber haben sie nicht genutzt. Dann weißt du da, okay, aber nutzt doch mal für ein Outreach irgendwas. Dann Links der Prozesse aufgesetzt, sodass wir schaffen können, mehr PS drauf zu bekommen. Ebenso eine Reporting-Tabelle. Du kannst 1000 Sachen in eine Reporting-Tabelle schreiben. Du kannst jede KPI irgendwie anschauen. Macht jede KPI Sinn? Wahrscheinlich nein. Jetzt gestern mit Nico auch drüber. Auch wenn es heute sagt, mit Snox-Tracking, wir haben ganz lang einheitlich die Channels betrachtet. Irgendwann haben wir es zusammengefügt, aber selbst da haben wir zum Beispiel nicht ins letzte Detail runtergebrochen, ob das jetzt so krass profitabel ist, so ein Customer Lifetime Value. So, wir haben geguckt, okay, was müssen wir holen, aber wir haben jetzt nicht jede Benchmark wirklich Post gehabt. Reels und Feedposts, prinzipiell recht teuer, was halt scheiße ist. So, und keine Performance. Dann haben wir erstmal alles gecuttet, was sie davor hatten, mit allen Creatoren, die einfach keine Performance hatten. Sind hingegangen, haben eine klare TKP-Vorgabe eingeführt. Die hatten TKPs irgendwie von 20 bis irgendwie 130. Ja, natürlich, wenn du mit 130 einbuchst, sei mit 20, natürlich kann der mit 130, er könnte funktionieren, aber ich würde sagen eigentlich nein. Und haben mal wirklich aufgeräumt, aktueller Ist-Zustand, wer performt, in welcher Frequenz, welches Produkt performt, sage ich mal. Und da auch ganz spannend, das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wenn ihr Produkt, zum Beispiel jetzt Invisible Socken, bewerbt, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, was kaufen die da hinten raus. So, sind es die Invisible oder ist es ein anderes Produkt? Wenn es ein anderes Produkt ist, würde ich mal switchen. Wenn es das gleichbleibende Produkt ist, irgendwie 20% nur andere, bleibt dabei. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und was wir gemacht haben, was sehr schön war, war einmal, so, wir haben einen Fokus auf Bestseller gemacht und es wurde ein Produkt gelauncht, was sehr Instagrammable, wenn man das so sagt, war. Sag ich mal, wo wir sehr gut bei Creatoren ums Eck kamen, die wir schon wussten, die funktionieren mit einem passenden Produkt. Dann ist das Ding wirklich, also gefühlt vom ROAS von 1,4 auf 2,6 bei fast doppeltem Budget. Ich hatte wirklich ein bisschen Schnappatmen, weil ich mir dachte so, scheiße, es ist nicht mein Geld so, aber ich bin ja mit dabei, wir sind so ein Team und wir spenden jetzt viel mehr, weil die Brand, der Brand-Owner gesagt hat, hey, hör zu, das Produkt, das soll funktionieren, die wollen darauf Fokus legen und ich war so, hey, okay, ihr habt es geplant mit, sag ich mal, schlechteren Zahlen, wo ihr wusstet, es läuft nicht so ganz, aber setzt jetzt darauf die Wette. Da muss ich sagen, war der Pressure schon sehr, sehr hoch, auch in meinem Kopf, weil ich einfach abliefern wollte. Ich schaff's nicht bei jedem Kunden, muss man auch einfach sagen, aber da war jetzt ein Fall, wo wir es hat einfach perfekt gepasst und das am Ende des Tages in ROAS sehr gut hält. Und mir hat lustigerweise, hatte mir jetzt gerade der Teammitglied letztens geschrieben, hat mich jetzt auf ein Fußballspiel eingeladen. Wir arbeiten immer zusammen, es war eine Strategieberatung, war 4 Monate, letztens eingeladen. Ey, Yannick, wir laufen immer noch auf dem geilen ROAS. Wie sieht's aus? Wollen wir nächste Mal auf Fußballspiel gehen? Das ist jetzt kommende Samstag, Mainz gegen Leverkusen. So, ey, geil, freue ich mich drauf, muss ich sagen. Und dann auch mal erst Druck gehabt und Angst, aber Es ist jetzt hier auch keine Raketenwissenschaft. So, wenn ihr Daten habt, oftmals ist es auch so, ja, wir haben mal Influencer-Marketing gemacht, aber keiner kann mir sagen, für was für ein TKP, keiner hat Insights, keiner weiß, was eigentlich gemacht wurde. Schaut es euch an, das ist einfach key, nehmt es mit. Genau, ich habe hier noch, wie erschließe ich neue Channels und Zielgruppen. Was ich schon ein bisschen angesagt habe, ist gut laufende Creator auf ihren anderen Channels antesten. Neue Channels und Content-Formate, wie jetzt Beispiel TikTok, TikTok Live, kann was sein. TikTok Live, auch Shops, ey, gar keine Präferenz, keine Erfahrung davon. Würde ich dann heute, glaube ich, weiß nicht, was Nico dazu sagt, erstmal von abraten, keine Ahnung, lass da mal von die Finger erstmal weg. Auch wieder ein Hype, der eventuell bei allen irgendwie krass funktioniert, weiß ich nicht, habe ich noch keinen Case gehabt, noch nichts gesehen, deswegen schwierig. Zielgruppe, wie auch schon gesagt, mit dem Rettungssanitäter auf anderen Kanälen buchen. Dann ganz wichtiger Part, jede Plattform tickt anders, somit klare KPI setzen für die Bepreisung. Zum Beispiel buchst du ja auf Instagram was anderes als auf YouTube buchst. So auf Instagram ist eine klassische Story, ja, ein Feedpost, ein Reel, aber bei YouTube buchst du ja so einen klassischen CCA oder du kannst einfach so, du kannst entscheiden zwischen 30, 60, 90 Sekunden, du kannst auch ein dedicated Video irgendwie machen. Und da musst du auch einfach aufpassen, was du buchst, zu was für einem Preis, zu was für einer Reichweite. Und das kann man auch sehr gut bepreisen. Das klappt ganz gut. Oder auf Twitch siehst du, wie waren die durchschnittlichen Views der letzten sieben Tage. Dann kannst du anhand dessen schön das Ganze bemessen. Und du musst für dich rausfinden, was funktioniert gut. Auf Twitch brauchst du zum Beispiel den Slackbot an der Seite. Der macht schon Sinn. Brauchst du aber das Logo die ganze Zeit in dem eingeblendet bei dem Streamer? Würde ich sagen, nein, das ist so kein Call to Action, würde ich weglassen. Auf YouTube würde ich mich in die letzten 30 Sekunden vom Video packen? Nein. Würde ich mich in die ersten 2 Minuten reinpacken? Ja, auf jeden Fall. So, würde ich vielleicht ein komplettes Video machen, so ein dedicated Video? Ja, würde ich machen, wenn es Sinn ergibt. Aber das Risiko, es ist enorm teuer. Aber dafür hast du halt zumindest ein Video, was perfekt abgestimmt ist. So, kann Sinn machen, muss man je von Produkt zu Produkt abwägen, ob und wie. Und letzter Punkt ist irgendwie Testing, Testing, Testing. So. Es garantiert euch, wie schon gesagt, nicht, dass nur weil es woanders gut läuft, bei euch funktionieren wird und wer wird der passende Creator sein und der Wandel kommt da auf jeden Fall rein. Dann haben wir hier noch, genau, zum Abschied, aktuelle Best Performer, habe ich aber mal Accounts mit reingeguckt, reingepackt, die könnt ihr aber mal abfotografieren. Und wenn ihr Fragen habt, was die ungefähr genau kosten, kann ich die euch bestimmt mitteilen und sagen, was wir wie bezahlt haben, aber das sind so aktuelle Accounts, wo ich sage, die funktionieren, die haben wir gebucht, die sind echt top. So. Und die haben auch funktioniert bei 1, 2 mehr Brands. Und da könnt ihr euch mal anschauen, ey, ganz bunt gemischt. Der Flori Rettungssanitäter. Marisa Hofmeister ist sehr fashion. Dann gibt's die Putz-Marie. Putz-Content. Aber das läuft super gut. Also, es ist, also, dann Jan Schlappen, so Freerunning. Also, es ist komplett, da haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht. Das sind Creator, die regelmäßig mit anderen Brands arbeiten und die eben eine gute Performance mitbringen. Dann war's das eigentlich von meiner Seite aus. Bitte.
Ist das Produkt unabhängiges Best Performer oder ist das
von verschiedenen Marken habe ich jetzt ein paar Creator mitgenommen, die gut liefen. So, diese Marisa lief zum Beispiel gut auf einem Beauty-Produkt und lief zum Beispiel auch sehr gut auf einem Unisex-Produkt. So, der Jan Schlappen, den würde ich zum Beispiel nicht für ein Beauty-Produkt buchen. So, den würde ich buchen für eher Richtung männliches Produkt oder sag ich mal jetzt bei Best Nox bei Boxshot. Also das würde ich mal an und die Putzmarie würde ich wahrscheinlich auch nicht buchen, im besten Fall für ein Beauty. Aber ich war so da, ich bringe verschiedene Charaktere mal mit, dass man mal sieht, okay, ist da vielleicht was Spannendes oder eben nicht.
Alright, erstmal fetten Applaus für Janik.
Danke.
Danke. Sehr geil.